das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
So senkrecht ist in der Bundesrepublik noch nie eine neue Partei gestartet. Nur wenige Monate nach Gründung saß das Bündnis Sarah Wagenknecht bereits im Europaparlament, in drei Landtagen und in zwei Landesregierungen, in Brandenburg und Thüringen nämlich. Und damit begann dann auch schon der erbitterte Streit in der Partei, der Wiederabstieg in den Umfragen und der knapp verpasste Einzug in den Bundestag. Jetzt sind die anstehenden Landtagswahlen die letzte Hoffnung der Partei. Aber der Machtkampf ist offen ausgebrochen. Vordergründig geht es in der Bromberg-Koalition von CDU, SPD und BSW in Thüringen. Ja, vordergründig geht es einfach um die Frage, ob die Regierung aufgelöst werden soll, ob die Koalition platzen soll. Tatsächlich steckt dahinter aber ein Ringen um das Verhältnis zur AfD. Die Thüringer Minister wollen auf jeden Fall verhindern, dass die Partei mehr Macht bekommt. Sarah Wagenknecht hingegen macht Angebote zur Zusammenarbeit. Heute war sie im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt.
Der Marktplatz in Dessau am Nachmittag. Sarah Wagenknecht ist gekommen, um dem BSW bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt über die 5%-Hürde zu helfen. Ihr Ziel, die CDU-geführte Landesregierung von Sven Schulze beenden und auf die AfD zugehen.
Wenn man gemeinsam in einem Landtag ist, und ich gehe davon aus, dass unsere Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen-Anhalt gemeinsam im nächsten Landtag sitzen werden mit der AfD, dann muss man mit allen demokratisch gewählten Parteien, die in diesem Landtag sind, sprechen. Unser Wahlziel ist ein überparteilicher Ministerpräsident.
Immer wieder gibt es Annäherungsversuche von BSW und AfD. In Thüringen bot der AfD-Landeschef Höcke dem BSW eine Zusammenarbeit an, um den CDU-Ministerpräsidenten Mario Vogt zu stürzen. Höckes Angebot an Wagenknecht, das BSW solle die Koalition mit CDU und SPD verlassen und mit der AfD zusammenarbeiten.
Werden Sie Ministerpräsidentin des Freistaats Thüringen? Ich reiche Ihnen die Hand.
Ein Angebot, das Wagenknecht ablehnte. Sie schlug stattdessen ein Live-Duell mit Höcke vor.
Nur, Herr Höcke, wir reden gerade viel übereinander. Warum reden wir eigentlich nicht mal miteinander?
Es sind Kontaktaufnahmen wie diese, die in Thüringen bei der Mehrheit der BSW-Fraktion nicht gut ankommen.
Das BSW ist mal gegründet worden, um als demokratische Alternative all jenen eine Stimme zu geben, die sich nicht mehr gesehen fühlen von Politik, damit die eben nicht die AfD wählen. Jetzt machen wir quasi Schleichwerbung für die AfD. Das geht überhaupt nicht. Wir haben es hier mit der Höcke-AfD zu tun.
Noch vorgestern hatten zwei BSW-Abgeordnete in Thüringen angekündigt, die Regierung von Ministerpräsident Vogt nicht mehr zu unterstützen. Heute nun wollen sie es doch. Zumindest bis zu einem Sonderparteitag. Ihre Kritik an Vogt bleibt aber, vor allem weil ihm wegen Plagiatsvorwürfen der Doktortitel entzogen wurde.
Für mich ist Vogt als Ministerpräsident hier in Thüringen nicht mehr tragbar. Und ich würde mir wünschen, dass die CDU da einfach einen neuen Weg findet und einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin aufstellt. Und dass Herr Vogt freiwillig zurücktritt.
Gestern Abend als Gast beim Sommerfest der BSW-Fraktion zeigt sich Ministerpräsident Vogt unbeeindruckt vom Hin und Her seines Koalitionspartners. Er wolle stabil weiterregieren.
Das ist meine Heimat und da lasse ich nicht von außen zu, dass wir quasi hier in unserer Stabilität gestört werden.
Doch dazu könnte es schon nächste Woche kommen. Dann muss der Thüringer Landtag über ein neues Misstrauensvotum gegen Mario Vogt entscheiden, auf Antrag der AfD.
2,5 Jahre nach der Gründung kämpft das BSW also ums Überleben. Oliver Lemke ist Politikwissenschaftler an der Uni Bochum. Guten Abend, Herr Lemke. Wie hoch sind die Überlebenschancen?
Ja, es steht spitz auf Knopf, würde ich sagen. Also man muss in diesem Endspiel um die eigene Parteiexistenz unbedingt in das Parlament von Sachsen-Anhalt ziehen. Da gibt es auch keine Alternative dazu. Und dementsprechend hart wird eben halt auch der Wahlkampf von vor allem Sarah Wagenknecht geführt.
Können Sie erklären, warum Sarah Wagenknecht vor einer so wichtigen Wahl den Streit mit einem Landesverband sucht?
Ja, das mag auf den ersten Blick überraschend sein, aber es ist eine alte Fehde. Der Landesverband Thüringen ist ja in gewisser Weise in den Augen Sarah Wagenknechts und des Bundesvorstandes des BSW abtrünnig. Die sind widerspenstig, weil sie sich nicht einfügen wollen in die Logik, die Wagenknecht versucht hat, den Landesverbänden vorzugeben, nämlich eine Art Bürgerregierungsoption zu sein. Stattdessen hat Katja Wolf, die unter Co-Landesvorsitzende in Thüringen, die Parole ausgegeben, dass man eben halt den alten Gedanken des BSW, links und rechts miteinander zu verbinden, als koalitionär umsetzt. Und das hat zu erheblichen Spannungen zwischen den beiden Protagonistinnen geführt und ist im Grunde genommen eigentlich ein Konflikt, der lange Zeit stillgestellt war, aber jetzt eben halt wieder voll durchschlägt und natürlich auch ein bisschen Wagenknecht dazu dient, das Rebranding der eigenen Partei zu betreiben.
Als Wähler wäre ich etwas verwirrt. Es geht ja um das Verhältnis zur AfD. Am Anfang stand das BSW klar dagegen. Jetzt gibt es immer wieder Angebote der Zusammenarbeit. Bekomme ich als Wähler, wenn ich für das BSW stimme, mehr AfD oder weniger AfD?
Ja, ich würde denken, unter den gegebenen Bedingungen bekommen Sie jetzt mehr AfD insoweit, als das Wagenknecht, glaube ich, schon ernst macht in Sachsen-Anhalt, eine Minderheitsregierung von Siegmund zu ermöglichen. Das ist insgesamt ein Schlingerkurs der Partei und auch insbesondere von Wagenknecht selber. Denn am Anfang hat sie schon, ganz am Anfang, schon deutlich gemacht, dass sie auch die AfD in die Willensbildung mit einbeziehen möchte, in welcher Weise auch immer. Dann hat sie sich einreihen lassen in eine klare Abwehrallianz gegen die AfD. Jetzt findet sie spätestens mit diesem Wahlkampf wieder zurück zu einer Annäherung, in der sie sozusagen auch Avancen der AfD macht, diese an die Macht zu bringen. Also es ist kein Wunder, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt, aber auch über das Land hinaus etwas verwirrt sind, was sie dann nun bekommen, wenn sie das BSW stimmen.
Das heißt klar ausgesprochen, wer das BSW wählt, wählt einen möglichen Partner der AfD.
Wählt eine Regierungskonstellation der Minderheitsregierung, ein, nicht mal würde ich denken, unbedingt ein Tolerierungsmodell, aber ein Modell natürlich, das aus Sicht der AfD abhängig bleibt von der Mehrheitsbildung mit dem BSW. In der Sichtweise und Lesart des BSW hingegen ist man, wenn man so möchte, Volkes Stimme und damit die eigentliche populistische Partei.
Das ist ja jetzt alles sehr machttaktisch gedacht. Sie haben jetzt schon zweimal erwähnt, dass die Partei irgendwie links und rechts verbinden will. Was heißt das inhaltlich?
Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die Attraktivität des BSW geht auch sehr stark von dieser Verbindungsidee aus, nämlich von der Diagnose demokratiepolitischer Art, dass das Parteiensystem die Parteiendemokratie ausgespielt hat, dass die Parteien eigentlich das Problem sind und dass man das überkommen muss. Aber inhaltlich gibt es sehr wohl auch sozusagen Besetzungen von Positionen. Man versucht, sozialpolitisch im Grunde genommen eigentlich der linken Tradition treu zu bleiben, viel Umverteilung nach linker Art. Wirtschaftspolitisch könnte man sagen, will man Entlastung vor allem mittlerer und geringerer Einkommen erreichen. Aber durchaus hat man auch Mittelschicht und Mittelstand im Blick, können wir mal sagen, vielleicht liberaler Lesart. Und gesellschaftspolitisch ist man halt konservativ und kann sich durchaus mit auch der Identitätskritik oder Politikkritik der AfD anfreunden und fährt hier einen Kurs gewissermaßen gegen die progressive Art der Linken. Dagegen stellt man sich und will zurück zu einer Solidaritätsgemeinschaft des Nationalstaates, könnte man sagen.
Mit der Bitte um eine kurze Einschätzung zum Schluss. Hat das BSW das Potenzial, wieder aufzusteigen, nochmal in Landtage einzuziehen oder ist die Zeit vorbei?
Sie hat das Momentum verloren. Es wird für sie sehr, sehr schwierig werden, wenn sie Sachsen-Anhalt nicht erreicht, ins Parlament einzuziehen. Dann ist, glaube ich, die Partei weg vom Fenster.
Herr Lemke, vielen Dank und guten Abend.
Danke Ihnen. Ciao.
Das Gespräch habe ich am Abend aufgezeichnet. Sarah Wagenknecht und der Kurs des BSW. Dazu die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Alexander Budweg vom Mitteldeutschen Rundfunk.
In den letzten Monaten war es für Sarah Wagenknechts Geschmack viel zu ruhig um sie geworden. Dabei spielt kaum eine Politikerin die Klaviatur der Aufmerksamkeitsökonomie so gut wie Wagenknecht. Sie weiß, extreme Meinungen und Provokationen erzeugen mehr Aufmerksamkeit als sachliche Fakten. Die Wahl in Sachsen-Anhalt bietet ihr nun die Gelegenheit, um wieder ins Rampenlicht zu drängen. So kündigt sie an, sollte es ihre Partei in den Landtag schaffen, würde sie einem AfD-Ministerpräsidenten indirekt ins Amt verhelfen. Das hat Wagenknecht zwar in die Schlagzeilen gebracht, einen Grund, ihre Partei zu wählen, liefert sie damit aber nicht. Denn eine Koalition mit der AfD hat Wagenknecht bereits ausgeschlossen. Ihre verwirrende Botschaft an die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt lautet also: Wenn Sie Ihr Kreuz nicht bei der AfD machen wollen, dann wählen Sie doch das BSW und Sie bekommen trotzdem die AfD. Ebenso wenig plausibel ist es, ausgerechnet jetzt den Streit mit Ihren Thüringer BSW-Parteifreunden neu zu entfachen. Schließlich werden doch zerstrittene Parteien erfahrungsgemäß weniger gewählt. Allerdings bringt auch das Wagenknecht zumindest in die Schlagzeilen. Ebenso wie ihr bizarres Angebot an Thürings AfD-Chef Björn Höcke, sich mit ihr auf neutralem Boden zu duellieren. Ist das noch Politik oder doch eher Mittelalter? Wagenknecht nutzt ihre Popularität nicht, um politisch zu gestalten. Was sie erzeugt, ist Unsicherheit und das in Zeiten, in denen es eigentlich Orientierung bräuchte. Klar, wer politisch erfolgreich sein will, braucht Aufmerksamkeit. Doch Aufmerksamkeit allein erzeugt keinen politischen Erfolg. Das hat Sarah Wagenknecht bis heute nicht verstanden.
Die Meinung von Alexander Budwig. Das häufigste Streitthema in deutschen Familien dürfte die Bildschirmzeit sein. Nach seriösen Studien verbringen 10- bis 17-Jährige allein mit Social Media knapp 3 Stunden am Tag. Und es ist kein Zufall, dass solche Studien von Suchtforschern kommen. In Kalifornien hat jetzt ein Prozess gegen den Internetkonzern Meta begonnen. Er betreibt unter anderem das Netzwerk Instagram. 4 Bundesstaaten haben geklagt, weil aus ihrer Sicht Insta bewusst so gemacht ist, dass die Kinder eben süchtig werden. Es ist zwar nur eine von tausenden Klagen gegen den Konzern, aber es geht um Entschädigung in 3-stelliger Milliardenhöhe. Es sei, sagt ein Ankläger, der größte Verbraucherschutzprozess der amerikanischen Geschichte. Sarah Schmidt berichtet.
Jeder Name ein Schicksal. Kinder, Teenager, junge Erwachsene. Und hinter jedem Foto eine Geschichte, die ihre Angehörigen gestern vor dem Gerichtsgebäude in Auckland erzählen. Wie die von Emmy. Sie beging mit 17 Jahren Selbstmord. Sie liebte ihr Leben. Was sie jedoch nicht ertragen konnte, war die Hoffnungslosigkeit und die Hilflosigkeit, die durch Meta-Produkte hervorgerufen und noch verstärkt wurden. Gemeinsam erheben sie schwere Vorwürfe gegen den Tech-Riesen Meta. Auch Victoria Hinks und ihr Mann Paul machen den Konzern verantwortlich für den Tod ihrer 16-jährigen Tochter Alexandra. Dort gab es Inhalte, die Suizid verharmlosen. Sie vermittelten den Eindruck, das ist etwas, was Menschen tun. Es ist das Erste und das Letzte, woran ich jeden Tag denke. Wir besuchen sie jeden Tag. Der Friedhof ist direkt hinter unserem Haus. Mehrere US-Bundesstaaten werfen dem Konzern vor, Facebook und Instagram gezielt so entwickelt zu haben, dass sie junge Menschen abhängig machen. Meta hat ein gefährliches Produkt mit gefährlichen Funktionen entwickelt, von denen das Unternehmen wusste, dass sie zu einer übermäßigen Nutzung durch Kinder führen und psychische Schäden verursachen würden. Das ist einer der zentralen Punkte der Anklage. Ewiges Scrollen, das Anzeigen von Gefällt-mir-Reaktionen, auch dadurch soll Meta Minderjährige auf der Plattform gehalten haben. Außerdem habe das Unternehmen auch Daten von Kindern gesammelt, so die Anklage. Besonders im Fokus des Prozesses stehen Whistleblower, ehemalige Facebook-Mitarbeiter. Einer sagte heute aus: Die Unternehmenskultur war so ausgelegt, dass Gewinne, mehr Nutzer, mehr Zeit und mehr Funktionen Vorrang vor der Sicherheit hatten. Hat Meta die Öffentlichkeit darüber belogen, wie gefährlich die Produkte sein können? Gerade bei der Beantwortung dieser Frage seien die Whistleblower entscheidend, sagen Rechtsexperten. Die Whistleblower spielen hier eine entscheidende Rolle. Sie haben vieles ins Rollen gebracht. Sie haben Informationen veröffentlicht, die zu vielen dieser Klagen geführt haben, in denen es um die Diskrepanz zwischen dem, was Meta wusste und dem, was die Öffentlichkeit wusste, geht. Meta widerspricht den Vorwürfen. Man habe Schutzmaßnahmen für Minderjährige entwickelt, schriftlich erklärte der Konzern. Die Generalstaatsanwälte mögen es einen wegweisenden Fall nennen. Ihre Vorwürfe sind schwach und unbelegt, ihre finanziellen Forderungen völlig unverhältnismäßig. Im Raum stehen unter anderem Strafzahlungen von mehreren 100 Milliarden $ und Änderungen an den sozialen Netzwerken, um Kinder und Jugendliche zu schützen.
Ein Prozess, der nicht nur einen großen Konzern, sondern auch Millionen Menschen betrifft. Wir fragen nach bei Sandra Razzo in Washington und bei Stefan Stuchlik in Brüssel. Sandra, es ist eines von tausenden Verfahren. Viele sind auch schon abgeschlossen. Warum ist gerade dieser Prozess so wichtig?
Im Silicon Valley schaut man ganz genau auf diesen Prozess, denn hier geht es ums große Ganze. Das Ganze hat eine ganz andere Dimension, denn bisher haben ja vor allem zum Teil schon erfolgreich einzelne Familien geklagt, dass ihre Kinder ganz konkret von den Plattformen von Meta geschädigt worden sind. Jetzt aber ist es eine ganze Gruppe von Bundesstaaten, also quasi oberste Verbraucherschützer, die da ins Rennen gegen Meta gehen und die eben sagen, das Ganze hat Systematik und nicht nur das, der Konzern kenne die Gefahren, die davon diesen Plattformen ausgehen und nehme das bewusst in Kauf, um Profite zu machen. Also ein massiver Vorwurf und es geht um nicht weniger als das Geschäftsmodell von Meta.
Und was kann da rauskommen, je nach Ausgang?
Ja, viele Beobachter vergleichen das Ganze hier schon mit den großen Prozessen der Tabakkonzerne Ende der 1990er Jahre. Auch da fing es ähnlich an. Zuerst klagten einzelne Familien, dann drangen Papiere von Insidern nach draußen, dass die Konzerne durchaus die Gefahren kannten, aber bewusst verschwiegen haben. Dann klagten die Bundesstaaten und am Ende gab es Entschädigungen in Milliardenhöhe und einen besseren Jugendschutz. Und viele Eltern hier vor allem in den USA hoffen, dass es hier ähnlich läuft, aber das wissen wir natürlich nicht.
Danke, Sandra. Stefan, in Brüssel, die Europäische Kommission hat sich mit ganz ähnlichen Themen seit 2 Jahren beschäftigt. Es gab ein Verfahren, auch eine Entscheidung. Was ist bei uns anders?
Der hauptsächliche Unterschied besteht darin, dass hier in der EU die Exekutive entscheidet. Das heißt, das ist die EU-Kommission. Die achtet darauf, dass der sogenannte Digital Services Act eingehalten wird. Das heißt, das, was sie beschließt, ist dann direkt geltendes Recht. Es wird keine Einzelfallprüfung vorgenommen, wie in den USA. Die Kommission hat 2024 gesagt, wir gucken uns einmal Meta an. Vor allem unter dem Aspekt, ist das Kindeswohl denn dort gewährleistet? Die Ergebnisse sind da. Im April 2026 stellte die Kommission fest, es gibt keine richtigen Beschränkungen für Minderjährige, für unter 13-Jährige, in gefährliche Teile des Meta-Programms zu kommen. Und im Juli hat die Kommission festgestellt, dass Teile des Meta-Programms potenziell suchterzeugend sind. Jetzt hat Meta die Auflage, eine Roadmap vorzulegen bis Ende des Jahres, muss also Meta nachweisen, wo es was verbessern wird und es wird monatliche Fortschrittsberichte dazu geben.
Gut, Roadmap, Fortschrittsberichte, was ändert sich denn?
Am Ende werden sich vor allem 2 Punkte ändern. Das wäre meine Prognose, auf die die EU-Kommission besonderen Wert legt. Das eine ist diese Zugangsbeschränkung. Das heißt, Meta muss nach den Auflagen der EU-Kommission jetzt ein Programm entwickeln, wo gewährleistet wird, dass unter 13-Jährige nicht so einfach nur mit Änderung ihres Geburtsdatums in gefährliche Teile des Programms reinkommen. Das ist gar nicht so einfach zu programmieren, wenn man sich das praktisch vorstellt. Macht nichts, sagt die EU-Kommission, bitte legt was vor. Und das Zweite wird sein, dass die Autoplay-Funktionen von Meta, also diese Video nach Video nach Videoschleifen, abgeschafft oder modifiziert werden müssen. Sollte sich Meta nicht dran halten, droht als Höchststrafe eine Summe von 6% des weltweiten Umsatzes. Das wäre also eine 2-stellige Milliardensumme.
Stefan, vielen Dank. Die Regeln sind glasklar. Wer einen Asylantrag in der EU stellen will, der muss das immer zuerst dort tun, wo er europäischen Boden betreten hat. Das steht so in der Dublin-Verordnung. Da steht auch drin, wenn das nicht passiert, also wenn Flüchtlinge weiter in ein anderes Land reisen, dann können sie wieder zurückgeschickt werden. Und diese Regeln sind mit dem neuen europäischen Asylsystem gerade erst noch mal bekräftigt worden. Jetzt will die Bundesrepublik seit langem mal wieder Asylbewerber nach Italien zurückschicken, weil sie von dort gekommen waren. Italien allerdings lehnt das zumindest im Moment ab. Tillmann Kleinjung.
Eine Institution in Rom, das Baobab am Bahnhof Tiburtina. Hier gibt es Rat und Hilfe für Geflüchtete und ein warmes Abendessen. Die meisten sind auf der Durchreise, erzählt ein Helfer. Italien ist nicht ihr endgültiges Ziel. Viele von ihnen wollen weiter nach Nordeuropa. Einige haben Verwandte in Frankreich und Deutschland. Wie man am besten nach Frankreich oder Deutschland kommt, auch dazu gibt es hier Tipps. Solch eine Weiterreise wird von den italienischen Behörden oft stillschweigend geduldet, obwohl das sogenannte Dublin-Verfahren sie eigentlich verbietet. Migranten, die in einem EU-Mitgliedstaat ankommen, so wie gestern in Ravenna, müssen hier auch ihr Asylverfahren absolvieren. Mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem GEAS, das seit 12. Juni in Kraft ist, soll das Dublin-Verfahren wieder EU-weit Anwendung finden. Deshalb plant Deutschland laut italienischen Medien zunächst die Rücküberstellung von 3 Asylsuchenden, die zuerst über Italien in die EU gekommen sind. Doch die italienische Regierung verweigert die Aufnahme, weil diese Einreise vor dem 12. Juni stattgefunden hat. Außerdem verweist der rechtspopulistische Minister Matteo Salvini auf Hilfsorganisationen, die unter deutscher Flagge Bootsflüchtlinge im Mittelmeer aufgreifen und nach Italien bringen. Bevor man uns eine einzige Person rücküberstellt, sollen sie diesen NGOs die deutsche Flagge wegnehmen, die im Endeffekt Menschen von Nordafrika nach Italien befördern. Die Forderungen einiger Minister gegenüber Deutschland nach so einer Kompensation haben aus rechtlicher Sicht keinerlei Gültigkeit. Es handelt sich um ein politisches Manöver, um Propaganda. Bundeskanzler Merz und Ministerpräsidentin Meloni ziehen in Migrationsfragen eigentlich an einem Strang. Aber beim Thema Rückführung überwiegen nationale Interessen. Die Bundesregierung setzt auf Deeskalation, betont die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit, bleibt aber dabei, Asylbewerber, die über Italien in die EU gekommen sind, müssen in Italien Asyl beantragen. Was eine Rückführung nach Monaten, oft Jahren für Geflüchtete bedeuten könnte, wissen Sie hier bei Baobab. Das ist für Sie ein großer emotionaler Schock. Sie kommen hier an, müssen von vorne anfangen, sprechen kein Italienisch, müssen das ganze Verfahren neu durchlaufen. Für Sie ist es, als hätten Sie mehrere Lebensjahre verloren. Dieses Schicksal bleibt einer Somalierin aus Deutschland erst einmal erspart. Die junge Frau sollte heute Morgen nach Rom ausgeflogen werden. Im letzten Moment fanden Helfer für sie ein Kirchenasyl in Nürnberg.
Viele der Menschen, über die wir gerade berichtet haben, die also eine Zukunft in Europa suchen, kommen aus Krisen- und Kriegsregionen. Staatliche Entwicklungshilfe und auch die Arbeit von Hilfsorganisationen haben immer zuerst das Ziel, vor Ort zu helfen und damit Flucht oder Auswanderung unnötig zu machen. Aber die humanitären Krisen sind zahlreich, das Geld ist knapp und es wird knapper. Fast alle Länder, die sich überhaupt humanitäre Hilfe leisten, haben ihre Budgets in den letzten Jahren zurückgefahren, auch die Bundesrepublik. Trotz deutlicher Kürzungen ist unser Land aber mittlerweile der weltweit größte Geldgeber. Claudia Buckenmeier berichtet.
Sie haben ihr Zuhause verloren, leben in Flüchtlingslagern. Millionen Menschen im Sudan haben so wenig zu essen, dass sie als extrem hungergefährdet gelten. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen versucht, die Not zu lindern. Einer der Helfer ist Lukas Eichelter, zugeschaltet aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Eine Begegnung in einem Lager hat Spuren hinterlassen.
Ich habe da einen alten Mann getroffen, der gesagt hat, wenn ihr nicht da wärt, dann würden wir verhungern.
Dabei muss die UN-Organisation schon jetzt die zum Überleben erforderlichen Rationen halbieren. Die Helfer verstehen nicht, warum weltweit ausgerechnet bei der humanitären Hilfe gespart wird.
Es kostet uns zwischen 50 Cent und 1 Euro, um eine Person für einen Tag lang zu ernähren. Und ich weiß, dass Politik immer ein Kampf um Mittelpriorisierung ist. Aber ich denke, dass es dass man hier mit extrem wenig Geld sehr, sehr, sehr viel erreichen kann.
Auch wenn die Bundesregierung die Sudan-Unterstützung im Frühjahr aufgestockt hat, wurden insgesamt die Mittel für humanitäre Hilfe im vergangenen Jahr auf rund 1 Milliarde Euro halbiert. Die Erklärung Spardruck, die Wirtschaftskrise. Die Opposition gibt sich damit nicht zufrieden.
Ich fordere die Bundesregierung auf, den Titel für die humanitäre Hilfe auskömmlich auszustatten, so wie sie es auch im Koalitionsvertrag versprochen hat. Das tut sie nicht und das halte ich für einen Fehler.
Auch die AfD übt Kritik.
Wenn die Hilfe vor Ort stimmt, dann wollen diese Menschen in der Regel auch nicht die Fernmigration und die Fernflucht, sondern sind dankbar, wenn ihr Land befriedet werden kann.
Der für humanitäre Hilfe zuständige Außenminister wünscht sich mehr Geld. Wadefuhl hofft nun aufs Parlament.
Deswegen wird mein Werben auch in den jetzt beginnenden Haushaltsberatungen darin bestehen, in diesem Bereich noch einmal eine Schippe draufzulegen. Ich glaube, es ist sehr gut angelegtes Geld.
In jedem Fall muss weiter priorisiert werden. Entscheidend sei, so Entwicklungsexperte Südhoff, nach welchen Kriterien Hilfe verteilt wird.
Wir geben jetzt die Hilfe den Menschen, die sie politisch aus unserer Sicht für uns am wichtigsten sind, oder die Länder oder die Partner oder wo wir Wirtschaftsinteressen verfolgen wollen. Oder gehen wir wie eine Ärztin, wie ein Arzt danach, wer braucht am dringendsten unsere Hilfe, wo müssen wir am dringendsten Leben retten?
Lukas Eichelter im Sudan hofft, dass bald zusätzliches Geld bereitgestellt wird, damit auch hier in Zukunft mangelernährte Kinder Hilfe bekommen.
Und die anderen Nachrichten des Tages hat jetzt Julia Niharika.
Seit fast 4 Jahren fahnden deutsche Ermittler nach den Tätern, die im September 2022 die Nord Stream Pipelines in der Ostsee gesprengt haben. Nun gab es in dem Fall eine zweite Festnahme. Ein mit einem europäischen Haftbefehl gesuchter Ukrainer wurde in Kroatien festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor und will ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Ein möglicher neuer Korruptionsskandal im direkten Umfeld belastet den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Davon ist auch die bisherige stellvertretende Chefin seines Präsidialbüros betroffen. Sie muss ihren Posten räumen, wie Zelensky per Dekret anordnete. Einen konkreten Grund nannte er nicht. Kurz zuvor hatten Antikorruptionsbehörden angekündigt, Durchsuchungen bei Verdächtigen vorzunehmen. Im Fokus stehen ukrainische Parlamentsabgeordnete sowie Mitarbeiter des Präsidialamtes. Die Bundesregierung hat umstrittene Aussagen des israelischen Sicherheitsministers Ben-Gvir scharf kritisiert. In einem Podcast hatte dieser die gezielte Tötung von 30 bis 40 Palästinensern pro Nacht im Gazastreifen gefordert. Kanzler Merz ließ heute über einen Regierungssprecher erklären, dass es sich dabei um menschenverachtende und völkerrechtswidrige Appelle handle. Auch Außenminister Wadefohl bezeichnete die Äußerungen Ben-Gvirs als unsäglich und inakzeptabel. Die Bundesregierung schließt EU-Sanktionen gegen Mitglieder der israelischen Führung nicht aus. Die deutsche Industrie verzeichnet so viele Aufträge wie seit langem nicht mehr. Im Juni dieses Jahres erreichte das Auftragspolster den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2015. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Ein Grund dafür sind die Großaufträge der Bundesregierung für Infrastruktur und Verteidigung. Sorge bereiten der Industrie jedoch Versorgungsengpässe, etwa durch das Niedrigwasser im Rhein. Viele Bestellungen können derzeit nicht abgearbeitet werden. Soweit unser Nachrichtenüberblick und damit weiter mit dir.
Danke. Wer vor Gericht Recht bekommen will, braucht Geduld. Schon einfache Verfahren am Amtsgericht dauern bei uns durchschnittlich 9 Monate. Und auf ein Urteil eines Sozialgerichts wartet man sogar 2 Jahre. Bisher waren es vor allem Personalmangel und unbesetzte Stellen, die den Aktenberg ständig wachsen ließen. Künftig könnte künstliche Intelligenz für noch längere Verfahren verantwortlich sein. Jede KI-App formuliert nämlich für jedermann in Sekunden mehrseitige Anträge und Klageschriften, die man einreichen kann. Die Gerichte spüren das jetzt schon, wie Thomas Denzel in Stuttgart erfahren hat.
Die Stapel werden höher und höher. Immer mehr Klageschriften, zum Beispiel von Menschen, die gegen Kürzungen bei der Sozialhilfe vorgehen. Hier am Landessozialgericht in Stuttgart erleben sie einen dramatischen Anstieg, sagt Gerichtspräsident Bernd Mutschler. Mehr als verdoppelt hätten sich die Eilanträge an den Sozialgerichten in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr. Dass künstliche Intelligenz dabei eine Rolle spielt, dafür hat er nur Indizien. Aber die sind manchmal stark.
Wenn man wie hier zum Beispiel schon im Eingangssatz sieht, dass die KI sich beim Nutzer bedankt für das Vertrauen, denn das heißt ja so schön, herzlichen Dank für dein Vertrauen, ich bereite dir gern alles individuell auf.
Offenbar hat der Kläger vergessen, seinen Dialog mit der KI aus dem Dokument zu löschen. Am Ende ist ein Papier mit über 300 Seiten entstanden. 5 hätten auch gereicht, findet Bernd Mutschler. Mit einer Flut ähnlicher Fälle haben es die Richter im Haus zu tun. Frank Seeberger ist einer von ihnen. Dass sich Kläger die KI zu Hilfe holen, liege bei Sozialgerichtsfällen nahe, sagt er, weil hier keine Anwaltspflicht besteht. Für ihn aber sei die Arbeitsbelastung dadurch immens gestiegen, schon weil die Texte viel länger geworden sind.
Das hilft dann auch demjenigen, der das Schreiben gemacht hat, nicht unbedingt weiter, wenn die wesentlichen Sachen oder die, über die wir uns prompt dann auch kümmern müssen, versteckt sind.
Es geht um Fragen wie diese. Wegen eines Darlehens meines Vaters hat das Jobcenter die Zahlungen gekürzt. Was kann ich dagegen tun? Die KI liefert zunächst Ratschläge und auf Wunsch auf den ersten Blick gut formulierte Briefe ans Gericht. Wenn Frank Seeberger dann genau hinschaut, liest er sich meist viele Seiten lang durch Allgemeines. Und wenn es konkret wird und zum Beispiel Entscheidungen anderer Gerichte zitiert werden, dann haben die oft gar nichts mit dem konkreten Fall zu tun.
Weil der KI, soweit wir es sehen können, schlichtweg die juristische Kompetenz fehlt. Es ist eine Scheinsicherheit, die da gewonnen wird und die dann vielleicht die Hemmschwelle senkt, vor Gericht zu gehen.
Dass Menschen ohne Hemmungen vor Gericht gehen, das sei eigentlich wünschenswert. Wegen der KI-Flut aber hoffen die Richter in Stuttgart auf strengere Regeln. Eine Idee: Obergrenzen für die Länge von Dokumenten.
Oder man muss vielleicht in der ersten oder ersten der zweiten Instanz auch einen Vertretungszwang durch Anwälte einführen, den es bei uns bisher nicht gibt.
Zunächst aber werde es nicht ohne mehr Personal gehen.
Guten Tag, nehmen Sie bitte Platz.
Ende des Jahres werden die Sozialgerichte in Baden-Württemberg deshalb neue Richter einstellen.
Seine Dribblings sind Weltklasse. Jamal Musiala ist einer, dem der Ball richtig am Fuß klebt. Er ist blitzschnell, er ist wendig, er ist schusssicher rechts wie links. Einer, für den die Leute extra ins Stadion kommen und über den schon mit 19 gesagt wurde, das ist einer wie Lionel Messi. Wird er mal den Weltfußball mitprägen, wie vermutet wurde? Jetzt steht zumindest ein kleines Fragezeichen hinter seiner Karriere. Zweimal kurz hintereinander ist der Nationalspieler auf dem Feld einfach zusammengesackt. Heute haben wir erfahren, warum. Jan Wieken.
Jamal Musiala und die Sorge um seine Karriere. Testspiel gestern Abend gegen Heidenheim. Musiala wird eingewechselt und kollabiert erneut. Wie schon am Wochenende gegen Leipzig. Auch FC Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist schockiert. Dass das vier Tage später wieder passiert, das hat mich vom Hocker gehauen. Da war ich sprachlos, was selten genug vorkommt. Musiala geht an die Öffentlichkeit. Das Wichtigste zuerst, mir geht es gut. Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absenzen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind.
Er geht einer Klarheit damit um, in einer Art auch der Auseinandersetzung mit der Situation, aber eben auch der Perspektive nach vorne, dass das medikamentös behandelbar ist. Und das haben wir ja auch allenthalben lesen können. Und das ist auch das, was uns die Ärzte sagen, zu einer Stabilität zurückkehrt und damit natürlich auch wieder sein Spiel leisten kann.
Absenzen sind eine spezielle Art von Epilepsie. Ob der 23-Jährige auf dem Platz wieder kollabiert, ist unklar.
Prinzipiell ist eine Epilepsie eine chronische Erkrankung, die in den meisten Fällen nicht ursächlich heilbar ist, aber sehr gut behandelbar. Aber das steht und fällt tatsächlich mit der genauen fachkundigen Diagnose. Und insofern möchte ich jetzt alles andere als spekulieren, was das Risiko, Wiederholungsrisiko dergleichen angeht.
Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks sind die behandelnden Neurologen davon überzeugt, dass Jamal Musiala wieder uneingeschränkt spielen könne. Tausende Genesungswünsche von Fans und Mitspielern. Hoffentlich verbessert sich seine Situation so schnell wie möglich. Aktuell respektieren wir, wie Jamal damit umgehen möchte und unterstützen ihn zu 100%. Ein vorzeitiges Karriereende beim FC Bayern scheint kein Thema.
Wir drücken die Daumen und sind beim Wetter, Claudia. Wie sind die Aussichten?
Ja, Jörg, da kann man jetzt auch Daumen drücken, dass es nicht mehr ganz so heftig wird, wie es am Abend war. Es gibt einen nicht bestätigten, aber die Bilder zeigen es eigentlich, Tornado in Hessen, einen in Brandenburg. Und die Gewitterzelle, die da jetzt weiter nach Osten zieht, die hat es wirklich in sich. Heute Wasserkuppe, orkanartige Böe. Lautertal-Hörgenau, Nürburg-Bahrweiler und auch in Gießen schwere Sturmböen. Die kann es auch in den nächsten Stunden noch geben. Wenn wir mal auf dem Radar gucken, war das heute erstmal relativ ruhig. Jetzt sieht man hier schon das Rot eingefärbt also am Südrand dieser Luftmassengrenze, da ist es wirklich gefährlich. Das heißt, es gibt zum Teil orkanartige Böen, Orkanböen. Es gibt zum Teil, oder es kann noch geben, Tornados. Und das Ganze verlagert sich jetzt weiter nach Osten, betroffen davon in den nächsten Stunden noch Thüringen und auch Sachsen. Und dann geht es weiter mit Schauern und Gewittern, die in der Nacht nach Osten auch abziehen werden. Morgen im Laufe des Tages einzelne Regengüsse mit Blitz und Donner aus Norden. Da besteht dann nochmal Unwettergefahr Richtung Allgäu und Oberschwaben. Auch dort kann es Starkregen geben mit Überflutungen und auch Sturmböen bzw. schwere Sturmböen. Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 21 bis 9 Grad in Schleswig-Holstein. Morgen Nachmittag Höchstwerte in einem Bereich von 21 bis 29 Grad am Oberrhein. Und die nächsten Tage haben wir es weiterhin mit Schauern und Gewittern zu tun, aber nicht mehr ganz so verbreitet und auch nicht mehr ganz so heftig. Das bedeutet im Nordwesten und Süden am Freitag Höchstwerte dann maximal 27 Grad. Samstag nur wenige, vor allem nach Westen und Nordwesten. Temperaturen bleiben dann ähnlich.
Danke dafür, Claudia. Das waren unsere Tagesthemen. Jetzt lädt Sandra Maischberger zu ihrem Talk ein.
Tja, mit dabei unter anderem unsere Ukraine-Korrespondentin Susanne Peterson.
Und wir sind morgen wieder da. Bis dahin.
Tschüss.
Und lassen Sie es gut gehen.